Ein Mann hatte große Schwierigkeiten mit der Baubehörde. Da fiel ihm ein, dass dort auch ein entfernter Verwandter von ihm arbeitet. Also ging er hin, trug sein Anliegen vor und hoffte, dass ihm geholfen würde. Doch enttäuscht kam er zu seiner Frau zurück. Der will mir einfach nicht helfen. Den interessieren meine Sorgen überhaupt nicht. Ich bin ihm ganz und gar gleichgültig. Und er kann mir auch gar nicht helfen. Der ist da eigentlich nur so ein kleines Licht und hat gar keinen Einfluss. Ihr Lieben, vielleicht kennt ihr das. So geht uns das manchmal, wenn wir mit Menschen zu tun haben. Aber in dieser Woche haben wir davon gehört, dass das bei Gott völlig anders ist. Im Vater unser erklärt uns Jesus nämlich, dass Gott uns helfen kann und will. Er begegnet uns nicht gleichgültig, sondern väterlich. Er hat uns als seine Kinder adoptiert und liebt uns grenzenlos. Er hat nur das Allerbeste mit uns vor. Er will uns heiligen, er will uns versorgen, er will uns vergeben, er will uns bewahren. Gott will. Und heute zum Abschluss unseres Nachdenkens über das Vaterunser schenkt er uns noch sein großes Gott kann. Wir hören dazu auf Gottes Wort aus Matthäus 6, Vers 13 und stehen dazu auf. Gottes Wort sagt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Lieber Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du immer ein offenes Ohr für uns hast. Dir sind unsere Gedanken und Bitten wichtig. Du willst uns helfen. Und danke, dass du auch die Macht hast, Dinge in unserem Leben zum Positiven zu verändern. So schenk uns jetzt offene Herzen und Ohren, wenn wir auf dein Wort hören. Und stärke unseren Glauben an deine Macht. Amen. Jesus beschließt das Vaterunser, indem er unseren Blick auf unseren großen Gott lenkt und sagt, Gott kann. Schau dir das an, Gott kann. Nichts ist ihm zu schwer und nichts ist ihm zu groß. Mir gefällt daher, wie dieser Satz in einer Übersetzung für Kinder wiedergegeben wird. Dort heißt es, du bist der Chef. Du kannst alles tun, was du willst. Du strahlst vor Schönheit, ja, du bist der Herr. Das klingt vielleicht ein bisschen flapsig in unseren Ohren und ich weiß, dass einige von uns Gott niemals mit Chef anreden würden. Aber darf ich fragen, mit welcher Anrede und Haltung du sonst in das Gebet hineingehst? Das ist nämlich ganz entscheidend dafür, ob dein Gebet etwas bewirkt oder nicht. Und es ist auch der Ausgangspunkt, warum Jesus überhaupt mit seinen Jüngern über das Beten spricht. Jesus sagt, wenn ihr betet, dann tut es nicht wie die Scheinheiligen und plappert auch bitte nicht so viel herum. Jesus schildert hier eine Szene, die zu seiner Zeit ein vertrauter Anblick war. Fromme Juden beteten dreimal am Tag und oft in der Öffentlichkeit. Zur neunten Stunde strömten die Menschen alle zum Gebet in die Synagoge hinein. Und häufig beteten sie laut und im Stehen. Jeder konnte das sehen. Nun ist das Gebet etwas zutiefst Gutes. Aber Jesus fragt uns, was wir damit im Sinn haben. Wollen wir, dass die Leute uns sehen und hören, damit sie glauben, wir seien fromm? Oder wollen wir wirklich mit unserem Vater im Himmel reden? Es gibt einen einfachen Test, um das festzustellen. Wenn du Angst hast, in der Öffentlichkeit laut zu beten, dann scheinst du ja die Menschen um dich herum immer noch ziemlich vor Augen zu haben. Dann beherzige doch erstmal, was Jesus dir hier rät. Wenn du beten willst, dann geh in dein Zimmer. Schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Das ist ein wunderbares Wortspiel von Jesus. Wenn du mit dem unsichtbaren Gott reden willst, dann mach dich für andere unsichtbar. Sei wirklich ganz für deinen Gott da und rede mit deinem Vater im Himmel. Denk an sein Reich und nicht an das, was dich reich macht. Denk an seine Kraft und nicht an deine Leistung. Denk an seine Herrlichkeit und achte nicht mehr darauf, dass du groß rauskommst. Denn Gott ist der Chef. Diese Gebetshaltung, die Jesus hier anspricht, ist sicherlich ein wichtiger Schritt, damit wir erleben, wie unsere Gebete erhört werden. Darum überprüf bitte mal deine Motive, warum du betest. Ich weiß, dass ich mich damit auf gefährliches Eis begebe, denn niemand hört das gerne, wenn seine Gebete kritisiert werden. Aber hat Jesus nicht genau das damals getan? Er tat es aber, um unser Gebetsleben zu erneuern und zu erfrischen. Und genauso bitte ich auch meine Predigt zu verstehen. Jedes Gebet ist für Gott wertvoll. Sie werden vor ihm im Himmel gesammelt und steigen als lieblicher Geruch vor seinem Thron auf. Und wenn es dir gut tut, mit deinem Gott zu reden und du dich hinterher besser fühlst, dann ist das wunderbar. Manches Beten ist besser als jede Therapie. Aber beten, sagt Jesus, kann doch noch so viel mehr sein. Es gibt so viele Verheißungen zum Gebet, die wir oft gar nicht ausschöpfen. Ja, es gibt mit unserem Gott so viel zu erleben, viel mehr, als wir für möglich halten. Wie sonst ist es zu verstehen, dass Jesus sagt, alles, um was ihr auch betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen werdet und es wird euch werden. Ich will das mal auf eine einfache Formel bringen. Mutige Gebete ehren Gott und Gott ehrt mutige Gebete. Darum geht es, wenn wir am Ende des Vaterunsers daran erinnert werden, dass Gott alles kann. Warum sollte Gott eigentlich auf unser Gebet hören? Natürlich, weil er unser liebender Vater im Himmel ist, sagt Jesus, und weil es dazu dient, dass sein Reich gebaut wird. Warum sollte Gott unsere Bitten um Vergebung und um das tägliche Brot erhören? Natürlich, weil dadurch seine Kraft auf Erden sichtbar wird und weil er möchte, dass wir schon heute ein Stück seiner Herrlichkeit bekommen. Also lasst uns in Zukunft mutiger beten. So mutig vielleicht, wie Honi der Kreiszieher es tat. Honi war ein Mann Gottes, der im ersten Jahrhundert vor Christus in Judäa lebte. Das war eine Zeit, in der kaum noch jemand an Wunder glaubte. Umso trostloser ging man mit der Tatsache um, dass eine Katastrophe drohte, wenn es nicht bald anfangen würde zu regnen. Die Dürre dauerte nun schon viele Monate. Da trat Honi aus seiner Hütte heraus, um mutig zu beten. Er malte dazu mit seinem Stab einen großen Kreis in die staubige Erde. Dann fiel er in diesem Kreis auf die Knie, hob seine Hände zum Himmel und betete. Mit der Autorität des Propheten Elia, der Feuer vom Himmel hatte herabgefleht, betete Honi um Regen. Er sagte, Herr des Universums, ich schwöre vor deinem großen Namen, dass ich nicht aus diesem Kreis weichen werde, bis du deinen Kindern Barmherzigkeit erwiesen hast. Denen, die an diesem Tag in seiner Nähe waren, lief ein Schauer über den Rücken. Darf man so beten? Doch dann geschah es. Wolken zogen auf, der Himmel verdunkelte sich, die ersten Regentropfen fielen, nach und nach füllten sich die Zisternen. Die Menschen jubelten. Vor diesem Tag war es schwer gewesen zu glauben. Am Tag nach Honis Gebet war es kaum möglich, nicht an einen großen Gott zu glauben. Die Legende von Honi, dem Kreiszieher, war geboren. Mutige Gebete ehren Gott. Und Gott ehrt mutige Beter. Denn wir sollen wie Honi davon ausgehen, dass Gott uns helfen will und kann. Wir sollen glauben, dass er für unsere Alltagsprobleme zuständig ist. Wir dürfen wissen, dass wir und unser Leben ein wichtiger Teil im Reich Gottes sind. Und wir können uns darauf verlassen, dass der Herr mit seiner Kraft und Herrlichkeit alles verändern kann. Wir dürfen sozusagen unsere Gebete in die Gegenwart und Kraft Gottes hineintauchen. Sie saugen sich dort wie leere Wattebäusche voll mit dem, was bei Gott alles möglich ist. So werden unsere Gebete zu Glaubensgebeten. Vielleicht kennen wir das aus dem Schulunterricht noch ein bisschen. Im Physikunterricht, kann ich mich noch gut erinnern, erklärte unser Physiklehrer uns die Magnetkraft mit vielen Beispielen. Er brachte einige Eisenspäne mit und verstreute sie auf dem Tisch und wir staunten nicht schlecht, was dann so alles möglich war mit diesem Magneten. Er nahm den Magneten und hielt ihn in die Mitte des Tisches Und schon bewegten sich alle Eisenspäne wie von unsichtbarer Hand gezogen auf den Magneten zu. Und genauso hat auch unser Gebet eine Mitte. Wir richten alle unsere Bitten und Gedanken auf das Reich Gottes, auf die Kraft Gottes und auf seine Herrlichkeit aus. Wir versumpfen gedanklich nicht mehr in den vielen Splittern und Spänen unserer Wünsche und Anliegen, und wir verlieren uns auch nicht mehr in der Fülle der Bitten, die wie Eisenspäne auf unserem Lebenstisch verstreut sind. Unsere Anliegen werden im hörenden Beten auf das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit Gottes ausgerichtet. Und dadurch wird unser Glaube gestärkt, weil wir plötzlich nicht mehr nur unsere, sondern Gottes Möglichkeiten entdecken. Wie aber sieht das praktisch aus? Gehen wir dazu noch einmal den einzelnen Aussagen betend nach. Jesus sagt, denn dein ist das Reich. Der Begriff Reich Gottes kommt in der Lehre Jesu sehr häufig vor. Als Auferstandener nimmt Jesus sich 40 Tage lang Zeit, um seine Jünger zu unterrichten. Und in Apostelgeschichte 1 erfahren wir auch, um welches Thema sich dieser Unterricht drehte. Lukas schreibt, es war das Reich Gottes. Es wächst und breitet sich aus. Gott hat mit Jesus ein Samenkorn in unsere Welt hineingepflanzt, das gesprosst hat. Es ist zu einem richtigen Baum herangewachsen, die Vögel bauen bereits in ihm Nester. Und Jesus wünscht sich nun nichts mehr, als dass wir in diesem Reich zu Hause sind. Wir sollen unser ganzes Leben darauf ausrichten, dann werden wir Gottes Macht erleben. Darum verspricht Jesus seinen Jüngern, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere zufallen. Alles andere zufallen. Wenn wir den Magnet Reich Gottes in unserem Leben aktivieren, werden alle unsere Sorgen und Probleme von ihm angezogen. Sie werden gegen die Kraft dieses Magneten gar keine Chance haben. Und wir werden erleben, wie Gott für uns sorgt. Es wird uns so vorkommen, als würden wunderbare Zufälle geschehen. Denn dein ist das Reich bedeutet aber noch mehr. Schauen wir dazu uns im Vergleich mal die islamische Welt an. Der Muslim geht davon aus, dass der Islam sich territorial ausbreitet. Dort, wo eine Moschee gebaut wird, gelangt das Gebiet unter den Einfluss des Islam. Deshalb ist der Bau von Moscheen für muslimische Mitbürger auch so wichtig. Im Christentum ist das aber anders. Das Reich Gottes lässt sich nicht in Kirchenmauern einfangen. Das Reich Gottes ist vielmehr an Personen gebunden. Überall, wo Jesus ist, da ist das Reich Gottes. Die Frage ist jetzt, wo ist Jesus? Ist er wirklich nur im Himmel, wohin er aufgefahren ist? Oder lebt er nicht in uns? Als Jesus mal gefragt wurde, wo denn das Reich Gottes ist, antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Auch wird man nicht sagen, sieh hier, da ist es, oder sieh dort. Nein, siehe, das Reich Gottes ist inwendig in euch. Jesus ist nicht nur gestorben und auferstanden, um uns zu vergeben. Er hat es getan, um in uns zu leben. Er baut mit uns sein Reich. Und wenn wir das begreifen, dann werden auch solche Bibelstellen klarer wie Johannes 15, Vers 7. Da sagt Jesus, wenn ihr in mir bleibt und ich in euch, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Wenn Jesus in uns lebt und wenn wir das wirklich begreifen, dann können wir bitten, worum wir wollen, und es wird uns geschehen. Ich hoffe, dass wir ab heute anders beten, dass wir uns im Gebet an einen Gott wenden, der mit seiner ganzen Kraft in uns wohnt. Sein Reich lebt in jedem von uns. Das heißt, du musst keine Angst mehr vor dieser Welt haben, denn das Reich Gottes ist in dir. Du musst auch keine Angst mehr von Menschen haben, denn Jesus lebt in dir. Wenn du das verinnerlichst, betest du wahrscheinlich auch nicht mehr mutlos für deine Familie und Arbeit. Du wirst selber zu einem Gebet. Du bringst das Reich Gottes zu anderen. Natürlich erleben wir als Christen auch dunkle Momente. Vielleicht werden wir sogar mit teuflischen Mächten konfrontiert. Aber nicht wir müssen dann zittern, Die Dämonen zittern vor uns, denn das Reich Gottes kommt mit uns. Jesus ist uns in solchen Momenten doch nicht fern, denn sein ist das Reich. Er ist zuständig und er regiert in uns. Ich lade dich daher ein, nachher oder heute Nachmittag mal alle deine Lebensbereiche im Gebet durchzugehen. Unterstell sie alle einzeln der Herrschaft Jesu, indem du sagst, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe, auch in mir. Und wenn du mutig bist, dann geh doch mal in unserem schönen Dorf spazieren und bring das Reich Gottes auch zu anderen. Bleib vor den Häusern kurz stehen und bete, dass Gottes Reich auch in diesen Familien beginnt. Einige von uns machen das schon seit Jahren. Und ich bin sicher, dass der Segen, der davon ausgeht, unermesslich groß ist. Ihr habt umgesetzt, was es heißt, wenn wir beten, denn dein ist das Reich. Das Zweite, mit dem Jesus unser Gebetsleben ermutigen will, heißt, denn dein ist die Kraft. Es gibt viele Geschichten, die diese Kraft Jesu verdeutlichen. Ich will heute nur eine herausgreifen, die mir besonders gefällt. Jesus und die Jünger überqueren mit einem Boot den See Genezareth. Plötzlich zieht ein Sturm auf und der friedliche See beginnt zu toben. Gewaltige Wellen rollen gegen das Boot. Und jetzt stell dir mal vor, du bist mitten dabei. Du stehst in einem robusten Boot, aber den 3 Meter hohen Wellen ist es nicht gewachsen. Die Wucht der Wellen schleudert das Boot gefährlich hin und her. Ein 1000 paar Hände umklammern wie deine den Mast. Du horchst nach einer beruhigenden Stimme, nach einer Idee, aber alles, was du hörst, sind Schreie und Gebete. Doch plötzlich fällt dir auf, dass jemand fehlt. Wo ist eigentlich Jesus? Du drehst dich um und schaust, und da hinten im Heck, da liegt Jesus und schläft. Du bist so überrascht, dass du nicht weißt, ob du staunen oder dich ärgern sollst, also machst du beides und rufst, Jesus, wie kannst du in dieser Situation schlafen? Und die anderen Jünger stimmen mit ein, Lehrer, macht es dir gar nichts aus, dass wir umkommen? Du hast bei dir zu Hause darauf bestanden, dass dein Sohn am Wochenende sein Fußballspiel sausen lässt und mit dir in den Gottesdienst geht. Und er hat dich gekränkt gefragt, macht es dir gar nichts aus, wenn ich keinen Kontakt mehr mit meinen Freunden habe? Du hast das Ohrstechen bei deinen Kindern auf ein Loch pro Ohrläppchen beschränken wollen und prompt wurdest du beschuldigt, macht es dir gar nichts aus, wenn ich zu den anderen Kindern nicht mehr dazugehöre? Macht uns das Eltern etwas aus? Natürlich. Wir sehen die Dinge nur etwas anders als unsere Kinder. Was ein Kind für einen Orkan hält, ist für Papa und Mama ein Frühlingswind. Wir haben genug schon erlebt, um zu wissen, dass all diese Dinge vorübergehen. Und genau das galt auch für Jesus. Der Sturm, der die Jünger in Panik versetzte, machte ihn schläfrig. Das, was ihnen Furcht einjagte, ließ ihn in Schlaf versinken. Für die Jünger war das Boot ein Grab. Für Jesus war es eine Wiege. Wie konnte er in diesem Sturm schlafen? Ganz einfach, weil er der Chef des Sturms war. So wie unsere Kinder auf uns zu hören haben, weil wir es zumindest versuchen, der Chef im Haus zu sein, so muss die Welt auf Jesus hören, weil er ihr Chef ist. Wenn er gebietet, geschieht es, denn er kann. So erwachte Jesus im Boot, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Und sogleich legte sich der Wind und es herrschte eine tiefe Stille. Und Jesus fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Ist das nicht unglaublich, was für einen großen und wunderbaren Herrn wir haben? Er schwenkt keinen Zauberstab, er ruft keine Engel, er braucht keine Hilfe, er kann es einfach. Und das war ja erst der Anfang von dem, was die Jünger noch sehen sollten. Sie erlebten, wie Fische ins Boot springen, wie Dämonen in Schweine fahren, wie Lahme wieder zu Tänzern werden und wie Tote auferstehen und leben. Niemand musste den Jüngern diesen Vers erklären. Sie wussten, was es bedeutet, wenn Jesus betet, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. In der Tat waren es zwei dieser geretteten Fischer, die seine Vollmacht besonders klar verkündeten. Johannes schreibt: Der Geist, der in euch lebt, ist größer als der Geist, der die Welt regiert. Und Matthäus ergänzt: Jesus ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Wir erklären im Vaterunser feierlich, dass er und nicht wir die Kraft hat, dieses Gebet zu erfüllen. Und wir geben ihm und nicht uns die Ehre, denn er allein kann durch das Gebet ganze Berge versetzen. Darum bring ihm all dein Kummer und all deine Sorgen, wirf sie auf Jesus, denn er kann alles verändern. Er wird dafür sorgen, dass alle Dinge dir zum Besten dienen. Zieh einen Gebetskreis um die Menschen und Dinge, die dir auf dem Herzen liegen, und vertrau darauf, dass Jesus eingreift, denn er kann und will. Ein Jahr lang habe ich dafür gebetet, dass sich auf der Holland-Freizeit im letzten Jahr Kinder für ein Leben mit Jesus entscheiden. Und 20 haben es tatsächlich nach diesem Gebetskreis getan. Jesus tut auch heute noch viele Wunder unter uns. Und er bringt uns damit zum Dritten, mit dem er unser Gebetsleben ermutigen will: Dein ist die Herrlichkeit. Unsere Gebete kreisen hoffentlich nicht nur um Probleme, Angst und Leid in unserem Leben. Sie wollen uns auch Gottes Herrlichkeit nahebringen. Da ist ja nichts Verkehrtes dran, wenn wir Gott sagen, dass wir uns nach seinem Heil sehen, nach seiner neuen Welt, nach Gesundheit und Frieden. In der griechischen Sprache hat Herrlichkeit eine ganz breite Bedeutung. Und darum kannst du sicher sein, dass Gott sich freut, wenn du ihm all deine Wünsche im Gebet bringst. Gott ist kein knausriger Gott. Er hat das Leben ja mit all seinen schönen Dingen geschaffen. Aber manche Christen haben ein Bild von Gott, das ihn sicherlich schmerzt. Sie denken, Gott würde ihnen keine Freude gönnen. So lautet das Motto vieler Menschen: Alles, was ich gerne mag, macht mich entweder dick oder ist Sünde. Jesus hingegen sagt: Ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Darum wünscht sich Jesus auch, dass wir mit all unseren Anliegen zu ihm kommen, mit Bitten, mit Flehen und mit Dank. Und ich wünsche dir, dass du in solchem Beten Gottes Herrlichkeit ganz neu kennenlernst. Lass dich von seiner Schönheit begeistern. Staune über seine Größe und Macht und jubel über die wunderbare Zukunft, die Gott für dich bereithält. Jesus jedenfalls hat in seiner Abschiedsrede seinen Jüngern gesagt: Die Herrlichkeit, die Gott mir gegeben hat, habe ich an euch weitergegeben. Und das gilt auch dir und mir. Erinnere dich einfach nochmal an das Bild vom Magneten. Du trägst all deine Anliegen, so wie Eisenspäne im Magnetfeld, zu Jesus. Und er bringt sie alle in Gottes Herrlichkeit. Dadurch wirst du fähig, anderen zu vergeben. Du bekommst Kraft für deinen Alltag. Du kannst an Gottes Liebe auch an dunklen Tagen glauben. Und du wirst eines Tages voller Hoffnung sterben. Vor einigen Jahren wurde eine Gruppe Bergsteiger bei einer Expedition von einem Psychologen begleitet. Der stellte tatsächlich einen Zusammenhang zwischen der Bewölkung und der Stimmung in der Gruppe fest. Wenn keine Wolkendecke vorhanden war und der Gipfel in Sicht war, da zeigten sich die Bergsteiger motiviert. Sie waren sogar bereit, sich gegenseitig zu unterstützen. Wenn jedoch graue Wolken die Bergspitze verhüllten, wirkten die Bergsteiger irgendwie unmotiviert. Sie verhielten sich total ich-bezogen. Ganz ähnlich geht es auch uns. Solange unsere Augen auf Gottes Herrlichkeit gerichtet sind, kommen wir beschwingt voran. Doch sobald wir unseren Augenmerk nur auf den Schmutz auf uns lenken, nörgeln wir wegen jedes Steins und wegen jeder Felsspalte auf dem Weg. Darum vergiss nicht, wohin Jesus deinen Blick heute lenkt, wenn du betest. Er fordert dich auf, nach oben zu schauen, dorthin, wo dein Vater ist. Wir loben und preisen ihn und ehren seinen heiligen Namen. Manche Bibeln übersetzen ja auch, dass wir seinen Namen groß machen sollen. Ich finde das passend, denn wenn wir etwas vergrößern, können wir es auch besser erkennen. Und wenn wir Gott sozusagen vergrößern, können wir ihn ebenfalls besser erkennen und auch viel besser verstehen. Dazu hilft uns, wenn wir beten, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.